Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ja, unser Thema soll heute sein von heilenden Worten und von entwaffneter Schlagfertigkeit. Und der passende Text dazu steht in Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei, frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf, im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten. Und sie fing an, Gott zu preisen. Doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen. Aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke? Und diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Diese Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in größte Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich über die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. Ich möchte zunächst den Text in einen Zusammenhang stellen. Und er gehört in den Zusammenhang des sogenannten Reiseberichts von Lukas. Der Reisebericht, das sind Texte, die stehen Lukas Kapitel 9 bis zum Kapitel 19. Und in denen wird berichtet über Ereignisse, über Geschehnisse, über Handlungen, über Reden, über Gespräche, die Jesus geführt hatte auf seiner Reise durch das Land, hauptsächlich durch Galiläa. Im Grunde war er auf dem Weg nach Jerusalem. Lukas entstammte einer angesehenen Familie aus Antiochien und er war, wie der Apostel Paulus im Kolosserbrief angibt, von Beruf Arzt. Barnabas und Paulus gemeinsam scheinen ihm Lehrer gewesen zu sein und auch Begleiter, Führer. Seitdem war Lukas ein ständiger Begleiter des Apostels Paulus. Das wiederum erfahren wir aus der Apostelgeschichte. Und in Bezug auf das Neue Testament war Lukas ein Erzähler, ein Berichterstatter. Sein Theologiestil ist die erzählende Theologie. Er interpretiert kaum und er stellt keine Mutmaßungen an, sondern mit erzählerischer Qualität schildert er das Geschehene, will es abbilden und will es dem Hörer oder beziehungsweise dem Leser zugänglich machen. Lukas erklärt das auch gleich zu Anfang seines Evangeliums, was wir heute Evangelium nennen, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Da schreibt er, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, also wissen wir, an wen das geschrieben ist, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Theophilus war also kein Unwissender, er hat schon etwas erfahren von Jesus, aber hier bekommt er es noch einmal schriftlich von Lukas mitgeteilt. Und wir erkennen in unserem Text drei verschiedene Handlungsstränge. Zunächst einmal die Lehre in der Synagoge, dann der Heilungsbericht und drittens, Jesus muss sich rechtfertigen. Die erste Handlung, nämlich die Predigt in der Synagoge, die nimmt nur einen einzigen Vers ein, die beiden anderen jeweils drei Verse. Und da sehen wir schon, wo die Gewichtung drin ist. Die erste sachliche Information heißt einfach, dass Jesus in der Synagoge lehrte. Wie muss man sich das vorstellen? Jesus geht wie ganz gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Damals wie heute hat jeder jüdische Mann das Recht, in der Synagoge nach vorne zu kommen und auf einem Podest aus den Schriftrollen der Tora oder vielleicht auch aus den Propheten vorzulesen und ein paar persönliche Worte dazu zu sagen. Und genau das macht auch Jesus, indem er das Wort ergreift und die Heilige Schrift auslegt. Um was es ging, wird uns nicht berichtet, wir wissen es nicht. Aber es geschah und geschieht auch heute noch immer in Abstimmung mit dem Synagogenvorsteher. Und der sitzt ebenso vorne auf dem Podest und seine Aufgabe ist, darauf zu achten, dass alles seine Ordnung hat. Dass alles ist, so wie es niedergeschrieben ist und wie es der Brauch ist. Und das ist auch schon alles, was wir wissen über diesen Handlungsstrang. Jesus lehrte in der Synagoge. Und da schließt sich der zweite Handlungsstrang an. Irgendwann fällt Jesus auf, dass da in der Frauenabteilung, manchmal ist das in den Synagogen auf der Empore, da sitzen die Frauen, ich weiß nicht, ob das damals auch so war, dass da Frauen waren und unter diesen Frauen eine Frau sich befindet, die stark verkrümmt ist, sich kaum aufrichten kann. Und hier kommt Lukas wieder mit einer sachlichen Information. Er sagt, seit 18 Jahren ist die Verkrümmung da und sie plagt sie, ist also schmerzhaft und sie kann sich nicht aufrichten. Selbst nicht unter schwersten Mühen kann sie sich aufrichten. Lukas spricht hier von einem bösen Geist, der ihr die Krankheit beschert hat. Er geht also nicht von einer körperlichen Ursache, sondern heute würden wir sagen, eher von einer psychosomatischen Ursache oder Auswirkung der Krankheit. Sie hat einen Geist, der sie krumm macht. Explizit nennt Jesus später dann den Satan als Urheber der Krankheit. Das klingt für uns heute ein bisschen sonderbar, zugegeben. Aber wir verstehen, was gemeint ist. Eine dunkle Macht, vielleicht eine psychische Erkrankung, ein schwerer seelischer Schmerz, ein schlimmes Trauma. Aber das ist jetzt meine Interpretation, so wie ich das verstehe. Lukas sagt uns das zwar nicht, außer dass sie den Geist hatte, und zwar schon diese 18 Jahre lang. Und von alleine konnte sie sich nicht wieder aufrichten. Es brauchte eines Impulses von außen. Es brauchte das befreiende Wort, die hilfreiche Zuwendung. Es musste erst der Richtige kommen, der das Leid der Frau erkennt und den krankmachenden Ungeist vertreibt. Als ich mich mit dem Text befasst habe, musste ich mich an meine Mutter erinnern. Als siebenjähriges Mädchen wurde sie von ihrem jähzornigen Vater eine Treppe hinuntergeworfen und war daraufhin ebenfalls für 7 Jahre in ein Stahlkorsett eingezwängt worden. Eine bessere Heilmethode gab es während des Ersten Weltkrieges nicht. Die Verkrümmung blieb ihr zeitlebens und im Alter hat sie sich sogar verstärkt. Bei meiner Mutter war der böse Geist der Jähzorn ihres Vaters. Sie ist in ihrem Leben später auch noch Jesus begegnet, aber körperliche Heilung blieb ihr verwehrt. Ja, sie war mir persönlich ein Zeugnis dafür, dass wir unsere körperlichen Schmerzen in diesem Leben nicht unbedingt immer abgenommen bekommen, dass wir eine Heilung, wie sie die Frau in der Synagoge erlebt hat, möglicherweise selbst nicht erleben können. Und meine Mutter war mir auch ein Beispiel dafür, dass man trotz körperlicher Verkrümmung einen unverkrümmten Charakter haben kann. Meine Mutter durfte erleben später, der Herr richtet auf. Ich selbst bin in einer Bergarbeiterstadt in der Oberpfalz aufgewachsen. Da gab es Erzbergwerke, Erzminen, Eisenerz. Ich habe viele Männer gesehen, aber auch Frauen, die in der kleinteiligen Landwirtschaft gearbeitet haben, die gekrümmt dahergingen. Früher mussten Bergarbeiter in Stollen viel in gebückter Haltung arbeiten oder gar kriechend auf allen Vieren. Harte Arbeit zu ungünstigen Arbeitsbedingungen. Und das war weit verbreitet, auch in der Landwirtschaft. Viele Menschen wurden wirklich krumm im Laufe ihres Alters, unter Tage, auf dem Bau, auf den Feldern. In vielen armen Ländern ist das heute noch so. Aber diese Art der Verkrümmung geht bei uns immer mehr zurück. Die Mechanisierung zeigt da positive Wirkungen. Dafür nehmen bei uns Rückenbeschwerden bei ganz anderen Tätigkeiten zu, erstaunlicherweise bei vielen Büroangestellten. Die nächste Folie, bitte. Wir sprechen über die gleichnishafte Bedeutungsebene von Verkrümmung bei der kranken Frau. Schon recht früh haben Ausleger den gekrümmten Rücken der Frau sinnbildhaft verstanden als ein Gleichnis für den gebeugten Menschen. Menschen werden nicht nur von körperlicher Arbeit und harter Arbeit gekrümmt, sondern auch von den Nöten des Alltags, von Sorgen, von traumatischen Erlebnissen, von Erniedrigungen, von Demütigungen. Die theologische Tradition sah oft auch die Sünde des Menschen als Ursache für die Verkrümmung an. Und in der Tat im Alten Testament, gibt es ein hebräisches Wort, das bei uns meistens oder in den Übersetzungen meistens mit Sünde übersetzt wird, aber wörtlich bedeutet es Verkrümmung. Zum Beispiel taucht dieser Begriff im 38. Psalm auf, da steht, meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir schwer geworden. Ich gehe krumm und sehr gebückt. Den ganzen Tag gehe ich traurig daher. Christoph Dinkel ist ein Theologe für praktische oder Professor für praktische Theologie und er sagt dazu, ich zitiere das jetzt mal, der aufrechte Gang ist das Kennzeichen des Menschseins. Wer gebückt gehen muss, so sah man es zumindest in der Antike, verliert einen wesentlichen Teil seiner Menschenwürde. Er kann den Blick nicht zum Himmel erheben. Er kann dem anderen nicht direkt in die Augen schauen. Wer gebückt geht, ist nicht auf Augenhöhe. Zur Krankheit des krummen Rückens kommt die soziale Ächtung und die Demütigung durch Mitmenschen. In der religiösen Dimension bedeutet die Verkrümmung, dass man sich nicht zu Gott erheben kann und vom Lob Gottes ausgeschlossen ist. Wenn also die Frau in der Erzählung nach ihrer Heilung sich aufrichtet und Gott preist, so ist sie nicht nur körperlich wieder gerade gerichtet worden, sie kann auch endlich wieder sich ihrem Gott zuwenden und tritt mit ihm als Geschöpf in einer eigenen Würde gegenüber. Es gibt aber auch noch die gleichnishafte Bedeutung der Verkrümmung beim Synagogenvorsteher. Der Sabbat hat für die Juden bis auf den heutigen Tag eine heilige Bedeutung. Ich kenne Juden auch hier in München, die nehmen das ganz ernst. Und es steht mir nicht zu, das zu kritisieren. Ein Freund von mir schickt mir jeden Freitagabend einen Sabbatgruß, meistens mit einem Bild, und ich wünsche ihm dann auch einen gesegneten Sabbat zurück. Für ihn ist das also wichtig, diesen Sabbat zu heiligen. Und Jesus hat auch das Sabbatgebot überhaupt nicht aufgehoben und er selbst hat es auch nicht gebrochen. Jesus ist am Sabbat ganz selbstverständlich zum Gottesdienst gegangen, in die Synagoge gegangen, wo man sich trifft, um Gottes Wort zu lesen und zu beten. Nicht um des Sabbats willen, aber er tat es um der Menschen willen, mit denen er begegnet ist und zu denen er sprechen konnte. Ja, dadurch kommt jetzt der Synagogenvorsteher in eine Zwickmühle. Er erlebt jetzt nicht nur, dass Jesus das Wort auslegt und interpretiert und liest, er erlebt plötzlich auch noch eine Heilung. Und er kann sich nicht mitfreuen, denn es geht ihm gegen die altvertraute Ordnung. Er sagt dann aber auch, heilen, das kann man jeden Tag, außer am Sabbat. Heilen ist eine Tätigkeit für ihn, eine Arbeit. Die Heilung an sich ist nicht der Skandal, sondern der Tag, an dem sie geschah. Er kritisiert auch die Heilung nicht. Kein Wort der Kritik daran, dass die Frau geheilt ist. Aus dem Text geht klar hervor, er selbst greift Jesus ja gar nicht an. Das traut er sich vielleicht auch gar nicht. Schließlich ist da eine große Menschenmenge da, die vielleicht Jesus schon einige Tage begleitet hat. Er wendet sich von Jesus ab und wendet sich an die Menschen, die in der Synagoge sind. Die spricht er an und er weist sie zurecht, dass sie 6 Tage lang kommen können, um sich zu heilen und heilen zu lassen. Aber den Sabbat mögen sie doch bitte aus dem Spiel lassen. Und das ist schon die erste Verkrümmung darin, dass er sich nicht direkt an Jesus wendet, sondern dass er sich abwendet und zu den Menschen spricht. Sondern er geht den indirekten Weg. Er scheut die direkte Auseinandersetzung mit Jesus. Er setzt die Menschen ein, die Zuhörer. Sollen die sich doch mit Jesus auseinandersetzen? Und wir selbst, müssen wir uns nicht manchmal auch eine selbstkritische Frage stellen, ob unser Glaube etwa verkrümmt ist? Ob uns manchmal die Form wichtiger ist als der Inhalt? Ist unser Gottesdienstbesuch schon zur Gewohnheit geworden? Oder ist es uns wirklich ein wöchentliches, sonntägliches Bedürfnis, hier Gottes Wort zu hören, Gott zu dienen und Gott an uns dienen zu lassen? Spiegelt unser Reden auch die wahren Absichten unserer Gedanken wider? Jesus hat gemerkt, dass die Worte des Synagogenvorstehers nicht zu den Beweggründen der Kritik passten. Es ging wohl mehr um verletzten Stolz als um die wahre Heilung am Sabbat und die wahre Heiligung des Sabbats. Ja, wir müssen uns selbst fragen, stimmen bei uns Worte und Beweggründe immer überein? Jesus setzt in seiner Rechtfertigung der Theologie des Sabbats die Lebenswirklichkeit entgegen. Der Sabbat ist ein Tag, an dem niemand leiden soll, nicht einmal das Vieh. Das braucht auch am Sabbat oder am Sonntag nicht nur Futter, sondern auch Wasser. Und jeder Besitzer wird es losbinden, damit es an das Wasser kommt. Wenn aber schon die Tiere am Sabbat, wenn den Tieren am Sabbat geholfen wird und ihnen Gutes getan wird, gilt das dann nicht auch umso mehr für die Menschen, die auf Hilfe und auf Heilung angewiesen sind? Die heilenden Worte. Kommen wir noch einmal zurück zu den Worten und der Tat, die den Skandal ausgelöst haben. In 4 kleinen Schritten, fast unmerklich, berichtet uns Lukas, was geschehen ist. Jesus bemerkt die Frau, er ruft sie zu sich, er spricht zu ihr, er legt ihr die Hände auf. Es fängt an mit dem Bemerktwerden. Für uns ist das nur ein geringer Trost, zu wissen, dass Jesus Not und Krankheit wahrnimmt, wo wir doch volle Heilung erwarten. Dass wir manchmal aufgerichtet und getragen werden, wo wir doch volle Befreiung erhoffen. Und doch haben wir gerade hier an diesem Ort schon oft Zeugnis gehört von Menschen, die berichtet haben, wie sie getragen wurden, wie sie aufgerichtet wurden, gerade durch das Gebet, durch die Beziehung vieler Menschen direkt zu Gott. Die Gebete vieler richten auf. Es ist eine Kraft, die können wir nicht erklären, aber wir können sie spüren. Vielleicht ist die Bandbreite dessen, wie Jesus zu uns spricht und uns die Hände auflegt, gerade in den Gebeten derer zu finden, die zu uns stehen. Und schließlich reden wir auch über die entwaffnende Schlagfertigkeit, die Rechtfertigungsrede von Jesus. Interessant ist die Methode, die Jesus immer wieder anwendet, die wir bei ihm antreffen, wenn er von Menschen angegriffen wird. Es ist seine Geistesgegenwart, mit der er treffende Antworten geben kann, die immer etwas mit dem realen Leben zu tun haben. Es gibt Menschen, die kann man nicht in Verlegenheit bringen. Sie können antworten bei Angriffen, ohne aggressiv oder unanständig zu werden. Man nennt das die Schlagfertigkeit, und die Schlagfertigkeit hat eine ganz große Nähe zum Humor. Legendär war die Schlagfertigkeit des früheren britischen Premierministers Winston Churchill. Eine Frau, die manchmal mit seiner schroffen Art nicht zurechtkam, die sagte mal zu ihm: "Wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, würde ich Ihren Tee vergiften." Und Churchill, was hat er darauf geantwortet? "Und wenn ich mit Ihnen verheiratet werde, ich würde ihn trinken." Das ist eine Antwort, ohne zu beleidigen. Egal, ob die Menschen Jesus beim Feiern antreffen oder bei einem Mahl mit Sündern, den Zöllnern, wie es beschreibt, oder ob ein Reicher, der nichts von seinem Reichtum abgeben wird, immer wieder verblüfft Jesus den Mitmenschen durch schlagfertige oder witzige Antworten. Das begegnet uns immer wieder, wenn Jesus, wenn er ein Gespräch beginnt, mit Vorwürfen konfrontiert wird, in die Enge getrieben werden soll. Dann wird er wortgewandt und richtig spritzig. Was macht Jesus? Er stellt Analogien her zwischen abstrakten Themen. Bei uns ist es jetzt das Sabbatgebot. Und dem realen Leben, hier dem Gebot, Menschen und Tieren zu helfen, sie nicht leiden zu lassen, wenn man ihnen denn helfen kann. Und dann folgt wieder ein Rückschluss auf die momentane Ausgangssituation, wie auch hier. Seine Gegner, die meinten, das Problem Jesus gelöst zu haben, indem sie ihn mit Gesetzesbestimmungen oder Gebräuchen konfrontiert haben, aber sie bekommen jedes Mal den Spiegel vorgehalten. Das ist das Wesen guter Schlagfertigkeit, dass sie entlarvt ohne Herabsetzung, ohne Erniedrigung des Gegners. Und wer austeilen kann, der kann in der Regel auch einstecken. Und interessanterweise finden wir das auch bei Jesus. In Markus 7, da wird uns eine Begebenheit berichtet, dass eine heidnische Frau die Heilung ihrer Tochter erbittet. Und Jesus fertigt sie recht barsch ab mit der Bemerkung, dass er zuerst das Brot für seine Kinder geben muss und nicht für die Hunde. Die Frau ist aber nicht verlegen. Die antwortet ihm, ja, die Hunde immerhin, die fressen das, was die Kinder ihnen unter den Tisch fallen lassen. Da ist Jesus verblüfft und sagt, da hast du auch wieder recht. Und er sagt noch mehr, auf dieses Wort hin soll es geschehen. Geh nach Hause, der Dämon ist aus deiner Frau gefahren. In unserem Text wird die geheilte Frau als Tochter Abrahams bezeichnet. Das ist eine Ehrenbezeichnung. Und dieser Tochter Abrahams darf man die Heilung am Sabbat nicht vorenthalten. Und was gilt für uns? Uns gilt, Jesus nimmt uns wahr. Er bemerkt uns, er gibt uns Trost und gibt uns Zuversicht und will uns aufrichten, wenn wir es nötig haben. Amen.